Wir wollen Jakobus 5 aufschlagen und heute machen wir weiter in Jakobus und zwar ab Vers 7. Jakobus 5, Vers 7 bis 11. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann lest bitte mit. Wenn nicht, dann hört aufmerksam zu, was das Wort Gottes uns zuruft. Also es ist nicht nur ein Wort, das damals zu den Judenchristen gesprochen worden ist, die in der Zerstreuung gelebt haben, irgendwo im Römischen Reich, sondern es ist auch ein Wort an uns. Es ist das ewige Wort Gottes. Und als erstes hören wir diese wunderbare Ermutigung für uns als Gläubige. Haltet nun also geduldig aus. Das ist ein Wort, das ich hören muss. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauer, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitleid. Wunderbares Wort, wunderbare Herausforderung. Letzten Sonntag haben wir ja gemeinsam überlegt, an wen wohl die ersten 6 Verse gerichtet sind. Eigentlich haben wir überlegt, wo wohl die Angesprochenen, die ein sehr hartes Wort hören mussten, wo die wohl anzufinden waren, die ungerechten Reichen. Und wir hören, wie streng Jakobus, also überhaupt nicht durch die Blume, zu diesen Menschen spricht und ihnen das Gericht Gottes androht. Und dieser Textabschnitt ab Vers 7 bis 11 erklärt uns eigentlich den Zusammenhang, in dem wir die vorhergehenden Verse sehen müssen. In allen Übersetzungen, oder nicht in allen, aber in denen, die ich gelesen habe, wird im 7. Vers das Wörtchen nun gebraucht. Steht bei euch auch nun? Oder im Englischen ist das Wort therefore. Und wo immer das Wort therefore ist, oder nun oder deshalb, dann müssen wir fragen, weshalb. Und Bezug wird genommen auf das, was vorher gesagt worden ist. So in anderen Worten, muss der Leser erkennen, dass zwischen den ersten 6 Versen und jetzt dem nachfolgenden Text, den wir eben gelesen haben, eine Verbindung besteht. Und was ist diese Verbindung? Es ist sehr einfach zu erkennen, dass die Arbeiter, die übervorteilt worden sind, Vers 1 bis 6, und die dann auch als Gerechte bezeichnet werden, 1 bis 6, in unserem Text ermutigt werden nun zu Geduld, in ihrer gegenwärtigen Situation, in der himmelschreienden Ungerechtigkeit, die sie durch die Reichen erleiden. Und an diese unterdrückten und übervorteilten Judenchristen richtet sich also dieses ermutigende Wort, ermahnende Wort, und der Kontext, in dem Jakobus diese Worte der Ermutigung verstanden haben will, ist die Wiederkunft des Herrn. Und das ist wunderbar, ihr Lieben. Als ich darüber nachgedacht habe, ich dachte, das ist schön, dass ich euch diesen Kontext nicht erklären muss. Ihr wisst darüber Bescheid. Ihr habt darüber gelesen, ihr habt darüber manches gehört, auch manche Predigten. Ihr wisst, dass der Herr wiederkommt. Mit den Ungläubigen ist es anders. Wenn wir mit einem Ungläubigen das Thema der Wiederkunft des Herrn Jesu ansprechen, Die schauen uns an, als wären wir vom Mars. Die verstehen nicht, was wir reden. Was für eine Finsternis ist das? Das ist furchtbar. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass ich also diesen Kontext überhaupt nicht erklären muss und euch sagen muss, dass Wiederkommen des Herrn meint das und das und das, dass Jesus wiederkommt als König. Ihr wisst das. Und das ist wunderbar. Ja? Aber das ist, wie gesagt, der Zusammenhang, in dem wir diese herausfordernden Worte interpretieren müssen. Ja? Es ist eine Ermutigung, richtig zu leben angesichts der nahen Wiederkunft des Herrn. So, uns wird nicht nur gesagt als Christen, natürlich ist dieser Text auch für uns wichtig, uns wird also nicht nur gesagt, wir sollen richtig leben, uns wird auch gesagt, warum wir es tun sollen. Warum? Der Herr steht vor der Tür. Der Herr steht vor der Tür. So, lasst uns einmal sehen, was Jakobus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes den Gläubigen nun sagt, ja, wozu er sie ermahnt. Angesichts der Ungerechtigkeit und der Verfolgung, in der sie sich befunden haben. Als allererstes ermutigt er sie zu Geduld. Und die Tatsache ist, wenn wir den Text aufmerksam gelesen haben, dann merken wir, dass von Vers 7 bis Vers 11, oder wenn wir gezählt haben, wir merken, dass in diesen fünf Versen das Wörtchen Geduld oder ein ähnliches Wort 7-mal erwähnt werden. 7-mal wird das Wort Geduld erwähnt. Die Beispiele, die gebraucht werden mit dem Bauer, ja, sprechen auch von Geduld. Und wenn ihr Freude habt, dann könnt ihr heute Nachmittag das einmal unterstreichen, ja, wo Geduld erwähnt wird, wo die Gläubigen herausgefordert werden zur Geduld. Und das ist das Herzstück des Textes. Ja. Es ist die Ermutigung der Gläubigen zur Geduld. Und diese Ermutigung wird, wie gesagt, im Kontext der Wiederkunft des Herrn Jesu gestellt. Ich möchte etwas zur Geduld sagen. Wir haben ja alle so ein bisschen unser Verständnis dazu, was Geduld ist. Aber darauf kommt das nicht so an, was wir denken, was Geduld ist. Wir müssen in das Wort Gottes schauen, in die Bibel schauen und sehen, was sagt die Bibel über die Geduld. Ja, und da brauchen wir nicht weit zurückschauen. Wir gehen zurück zu dem Galaterbrief, Galater 5, und stellen fest, oh, Geduld ist eigentlich eine Qualität oder Gabe des Heiligen Geistes. Ja? So, wir brauchen nicht weit auszuholen, um zu sehen, dass Gott selbst eigentlich, wenn wir wiedergeboren sind, uns diese Qualität in das Herz legt. Und dieses Qualitätssiegel der Geduld, von der Jakobus spricht, ist made in heaven. Genau wie in manchen Produkten, auf manchen Produkten steht made in Germany oder jetzt vieles made in China. Meine Frau will das überhaupt nicht kaufen, was in China gemacht wird. Aber manche Dinge sind nicht schlecht. Ja, ich kaufe made in China. Aber die Geduld, von der hier die Rede ist, hat das Qualitätssiegel made in heaven. So, wir können als Menschen, natürliche Menschen, diese Geduld von uns aus nicht selber produzieren, sondern es ist etwas, was Gott in uns hineinlegt, was der Heilige Geist dann doch auch bewirkt. Und die Sache ist die. Trotzdem sehen wir diese Herausforderung. So, diese Gabe des Heiligen Geistes kann in uns sein und wird brach liegen, weil wir es nicht gebrauchen oder weil wir mehr von der Welt beeinflusst sind als von dem Worte Gottes. So, deshalb müssen wir die Herausforderung des Wortes Gottes an uns hören und sagen, ah, ich muss irgendetwas tun, damit ich tatsächlich geduldig, in der Geduld mich beweise, sodass ich Gott damit preisen kann. Ja? Und wir sehen, das beste Beispiel für Geduld ist, wer? Ja, das Beispiel wird hier gebraucht, aber für mich ist das beste Beispiel immer noch Jesus. Er war sehr geduldig mit Menschen, zu denen er gesprochen hat und die ihn nicht annehmen wollten. Er war sehr geduldig mit Petrus. Und wie geduldig war Jesus mit uns? Oder ist Jesus immer noch geduldig mit uns? Ja, natürlich ist er das. Er war nicht sehr geduldig mit den Heuchlern. Er war nicht geduldig mit den Heuchlern, aber mit Menschen, die ja, sonst ja, ihn hörten, ihm zuhörten, Menschen, die ihm nachfolgten, wie Petrus. Überlegt euch mal, er hat Jesus dreimal verleugnet, das ist keine Kleinigkeit. Hat er Geduld gehabt? Wir schauen in unser Leben und überlegen uns, oh, ja, der Jesus hat sehr viel Geduld mit uns gehabt. Charles Swindoll hat etwas sehr Schönes gesagt. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung dieser biblischen Geduld, die in uns ist, aufgrund dessen, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Er schreibt, wahre Geduld bedeutet, ohne Sorgen zu warten. Und das ist der Schlüssel, kann man sagen, ohne Sorgen zu warten. Und ich werde gleich das Ganze noch ansprechen im Zusammenhang des Beispiels, das gebraucht wird mit dem Bauer, der auf seine Ernte wartet. Nun, uns ist bewusst, ja, Gottes Absichten, die entwickeln sich manchmal sehr, sehr langsam, ja, weil seine großen Pläne nie überstürzt werden. Im Deutschen sagt man, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber was? Aber sicher. Ja, und das ist wahr. Das ist wahr. Ich habe von einem Prediger gelesen mit dem Namen Philip Brooks. Und der hat eine Gemeinde betreut in Neuengland. Und von ihm wusste man, dass er ein sehr gelassener Mensch gewesen ist, ein sehr ruhiger, so ein ruhiges Wesen hatte. Er hat sich nicht oft aufgeregt, aber manchmal war er doch ziemlich frustriert und gereizt. Und eines Tages war er in seinem Büro hin und her am Laufen wie so ein Löwe in einem Käfig. Und ein Freund hat das gesehen und fragte diesen Philip Brooks. Er sagte, was ist denn los, Mr. Brooks? Und dann sagte Brooks, ich sage dir, was los ist. Er sagte, das Problem ist, dass ich es eilig habe, Gott aber nicht. Ich habe es eilig, Gott hat es nicht eilig. Und ich denke, wir haben oft genau dasselbe empfunden. Ja? Ich habe es eilig, aber Gott ist zu langsam. Ja. Und dann beten wir, oh Herr, wie lange, wie lange? Nun ja, ihr Lieben, wir wissen das. Wir wissen das, dass Gottes Mühlen langsam mahlen, aber doch schlussendlich die Gerechtigkeit, von der Gott spricht in seinem Wort, wirklich auch zutage treten wird, wird eintreten. Wir wissen das. Und wir sehen, dass Jakobus dann natürlich auch ein schönes Anschauungsbeispiel für Geduld gebraucht. Er gebraucht das Bild, das eigentlich jedem Leser vertraut war. Heute ist das ein bisschen anders. Ja, unsere Generation oder meine Generation, die Generation der jungen Leute heute, die wissen nicht viel von der Ernte. Ja? Wir leben oder die junge Generation lebt heute in einer Instant-Gesellschaft. Ja, es gibt den Instant-Coffee. Ja, wenn einer Pfirsiche haben will, der wartet nicht, bis die Pfirsiche wachsen und reif werden auf dem Baum. Der geht in den Superstore und kauft sich eine Konserve. Ja, es gibt ein Lied, die jungen Leute kennen das vielleicht, das Lied, es heißt I know what I want and I want it now. Ich weiß, was ich haben will und ich will es sofort haben. So, da ist kein Warten wollen, ja, da ist keine Geduld zum, sagen wir mal, Geld sparen oder Verzicht. Man will alles sofort, ja, und am besten noch gestern. Und diese Illustration mit dem Bauer ist eigentlich sehr, sehr gut. Schaut einmal, der Bauer weiß doch, dass das Feld sich nicht selber pflügt. Normalerweise pflügt es sich nicht selbst. Ja? Er weiß, dass sich nichts von alleine aussät. Er muss das machen. Ein guter Bauer weiß, dass die Ernte sich nicht von alleine einsammelt. Er muss das machen. Aber wissend um diese Wahrheit hin, dass nichts von alleine geschieht, weiß er doch, dass er den Regen nicht kontrollieren kann. Wer tut das? Das macht Gott. Ja. Und wenn der Regen zu der Zeit, wann er kommen sollte, nicht kommt, dann war all die Mühe des Bauers umsonst. Und ob sich dieser Bauer dann ängstlich darum sorgt, dass der Regen kommt. Der Frühregen und Spätregen, das spielt keine Rolle. So, er musste lernen, geduldig zu warten auf den Frühregen, der wichtig war, und den Spätregen, der ebenso wichtig war für die Ernte. So, der Bauer, ein Bauer weiß um diese zwei Realitäten. Er musste arbeiten, um eine Ernte erwarten zu können, aber er wusste auch, dass er komplett von Gott abhängig ist, um überhaupt eine Ernte zu haben. Jemand sagte sehr richtig, er sagte, arbeite so, als ob alles von dir abhängt und warte so, als ob alles von Gott abhängt. In Vers 8, schaut einmal Vers 8, werden wir die als Gläubigen noch einmal ermutigt. Fasst euch, fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn Jesus steht nahe bevor. Und laut der Heiligen Schrift bedeutet die Stärkung des Herzens, dass man seine Gedanken, seine Handlungen, seine Gefühle mit dem Willen und dem Wort Gottes in Einklang bringt. Ja, so wird das Herz gestärkt. Wenn wir das nicht machen, ja, dass wir unsere Herzen eben mit dem Worte Gottes füttern, dass wir die Gemeinschaft mit unserem Heiland und Herr Jesus Christus pflegen, dann stattdessen aber ja, von dem Zeitgeist uns beeinflussen lassen, dann werden wir keine gefestigten Herzen haben. Das ist die Garantie des Wortes Gottes für uns. So, und dann sehen wir in unserem Text eine zweite Ermutigung an die Gläubigen, die mich etwas erschrocken hat. Und vor allem in dem, wie es dort steht. Ja, schaut einmal Vers 10 bis 11a. Ja, es ist die Ermutigung, nicht zu klagen oder nicht zu murren. Das Wort kennen wir noch aus dem Alten Testament. Es wird gesagt, klagt und jammert nicht übereinander. Also klagt und jammert nicht grundsätzlich, sondern übereinander. Stellt euch mal vor. Es bedeutet doch, dass in dieser Gemeinde, unter den Gläubigen, die unterdrückt worden ist, die eine himmelschreiende Ungerechtigkeit erlebt haben, es trotzdem noch gegeneinander gegangen ist, dass sie übereinander geklagt haben. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Das ist es. Damit Gott euch nicht verurteilen muss. Und das ist ein Wort, das mir richtig in die Knochen gegangen ist. Ich habe das gelesen, ich weiß nicht, 20, 30 Mal, aber immer darüber hinweg gelesen, weiß auch nicht. Und plötzlich beim Nachdenken über diesen Text, das Wort hat zu mir gesprochen. Weil ich mache das. Das, was hier steht. Ich murre über andere. Ich sehe einen Fehler und sage, das ist nicht gut. Und manchmal tue ich es noch vor anderen. Und dann lese ich das, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Ich dachte, mein Lieber, pass lieber auf, was du machst, wie du redest, auch über andere. Ja, und das war ein Wort der Ermahnung für mich. Und dann wird noch einmal gesagt, schaut einmal, denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Nun, klagen und jammern, dass sich beschweren, ist etwas Natürliches für uns Menschen. Und wisst ihr, das ist mir aufgefallen, wer klagt und jammert am meisten? Einer von euch denkt jetzt, du. Das sind die Reichen. Ich habe einen Bekannten, Max Nagel, der ist ein Schweizer. Er sagt, die Schweizer sind so reich, die haben alles. Aber er sagt, das Klagen ist wie ein Volkssport. So, wenn die zusammenkommen, und einer sagt plötzlich, ich bin dankbar für das und das. Die schauen ihn an und denken, was ist mit dem los? Das Normale ist, dass man sich beschwert. In Deutschland habe ich genau das Gleiche erlebt. Ist so ein reiches Land. Und die Leute beschweren sich kontinuierlich. Irgendwas ist immer verkehrt. Und es ist schwer. Es ist wirklich schwer, unter diesen Menschen zu sein. Aber das Klagen und Jammern, was hier angesprochen wird, ist nicht das allgemeine Jammern oder sich beschweren. Es ist das sich beschweren über andere in einer Gemeinde. Ja, das Murren gegen andere in der Gemeinde. Ich habe eine sehr interessante Geschichte gelesen. Ich gehe jetzt zurück einmal zu diesem allgemeinen Jammern. Ja, ich habe eine sehr interessante Geschichte gelesen aus Mexiko. Und in einigen Regionen Mexikos, vielleicht wissen das einige von euch, da gibt es dieses sehr interessante natürliche Phänomen, dass heiße Quellen neben kalten Quellen existieren. Ja? Und die Frauen in diesen Gegenden haben das ausgenutzt und sie gebrauchen diese heiße Quellen, um ihre Wäsche zu kochen und dann die heißen Quellen, um die Wäsche dann auszuspülen. Ja? Und ein Tourist, das war ein Amerikaner, und der hat das bemerkt und er dachte, Mensch, das ist ja fantastisch. Ja? Dass hier die Natur diese Ressourcen zur Verfügung gestellt hat für diese Menschen, die dann keine Waschmaschinen haben und nicht einmal brauchen. Da ist heiße Quelle und direkt daneben ist eine kalte Quelle. Und der einheimische Reiseführer sagt, ja. Und trotzdem beschweren sich die Frauen. Der Tourist sagte, na, warum denn? Ja, er sagte, sie müssen ihre eigene Seife mitbringen. Ist nicht zur Verfügung gestellt. Nicht? Stellt euch mal vor. Aber so ist es mit dem natürlichen Mensch. Da ist immer irgendwas, worüber er klagen kann. Und im Leben eines Menschengottes muss das aber anders sein. Ja? Das Klagen und sich Beschweren, auch besonders übereinander, ist nicht angebracht. Es gehört sich nicht. Und wir erkennen an diesen Worten in unserem Text, dass das eben anscheinend in der Gemeinde ein Problem gewesen ist, selbst in einer verfolgten Gemeinde, ja, dass sie gegeneinander gesprochen haben. Ein Mann mit dem Namen Robert West, er sagte Folgendes. Er sagte, nichts ist einfacher als Fehler zu finden. Man braucht weder Talent noch Verstand. Und man braucht auch keinen Charakter, um sich im Beschwerdegeschäft zu etablieren. Und das biblische Anschauungsbeispiel, euch geht es genauso, als ich von Murren gesprochen habe, woran habt ihr denn gedacht? Aus dem Alten Testament. Volk Israel und besonders dieser Clan, der sich der Clan Korah genannt hat, 4. Buch Mose. Ja, die haben ja widersprochen gegen die Autorität des Moses, was ist mit ihnen passiert? Naja, wir wissen das, was mit ihnen passiert ist. Ja, die klagenden Rebellen wurden verurteilt. Sofort dort auf diesem Platz, als die Erde dann auseinandergegangen ist. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Also das ist schon ein starker Tabak, wenn man sagt, wie man sagt, ja. Das sind harte Worte. Und wie gesagt, die sind mir sehr, sehr nahe gegangen. Und da musste ich unbedingt Buße tun. Hab gesagt, ich habe mich versündigt. Ich habe mich versündigt. Und ich will das nicht mehr tun. Aber das muss wirklich auch eine ernste Warnung für uns alle sein. Ja, dass wir das so nicht machen, dass wir gegeneinander klagen. Ich habe eine Geschichte gelesen. Das ist eine lustige Illustration eigentlich. Eine tragisch lustige Illustration. Sag mal so. Ich habe von einem Cowboy gelesen, der unterwegs war mit seinem Pickup-Truck, ja, auf einer Landstraße. Und er zog einen großen Trailer hinter sich, einen großen, was ist ein Trailer im Deutschen? Anhänger? Pferdeanhänger. Und da war ein Pferd drin. So, und in dem Pickup-Truck hinten war sein Hund drin und er saß vorne in der Kabine. Und wie er so fährt, vergisst er sich und dann baut er einen Unfall. Ist zu schnell gewesen, hat die Kurve nicht richtig erwischt, was immer. Und natürlich furchtbarer Unfall. Alles liegt durcheinander und ja, der Cowboy kann sich kaum bewegen, liegt da im Feld, seine Rippen sind kaputt, Beine gebrochen, sein Ellenbogen ist angeschwollen. Kommt ein Polizist vorbei. Und der Polizist sieht natürlich zuerst den Anhänger und sieht, dass das Pferd so schwer verletzt ist in dem Anhänger, man kann nichts mehr für das Pferd tun. Und er war ein Tierliebhaber. Ja, und er wusste, man kann nichts mehr für das Pferd tun. So er zieht seinen Revolver und er schießt das Pferd, um das Pferd einfach zu erlösen. Dann geht er weiter und dann sieht er den Hund, der da auch liegt, auch schwer verletzt ist. Und er untersucht den Hund und stellt fest, kann man auch nichts machen. Und so erschießt er auch den Hund. Und dann sieht er den Cowboy. Und der Cowboy ist natürlich verletzt, hat Blut im Gesicht laufen, ihm tun seine gebrochenen Rippen weh. Und der Polizist kommt zu dem Cowboy und sagt, hey, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Und hält seinen Revolver in der Hand, ja, und er raucht noch. Und der Cowboy hat gesehen, was er gemacht hat mit den Tieren und sagt, mir ist es noch nie besser gegangen. Aber ich dachte mir, diese Ermahnung, dieses Wort, was wir hier lesen, der Herr wird euch richten. Er wird euch richten. Verurteilen, steht es eigentlich geschrieben. Das ist wie so ein rauchender Revolver vor unserer Nase. So jedes Mal, wenn wir in der Versuchung sind, über andere zu jammern oder zu murren, ja, sollten wir daran denken, an diese ernsten Worte des Herrn, die uns hier in Jakobus dann auch gezeigt werden. Schaut einmal wieder in den Text. So, Jakobus kommt dann in den Versen 10 bis 11 wieder zu der Geduld. Und er gebraucht in diesen Versen zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Ja, er sagt, Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört. Übrigens, diese Worte standhaft oder Standhaftigkeit sind in manchen Übersetzungen als Geduld übersetzt. Ja, ihr habt von der Geduld Hiobs gehört und das ist genau richtig. Ja, Standhaftigkeit Hiob, Standhaftigkeit ist nur ein anderes Wort für Geduld. So, und wir verstehen, was das Wort Gottes hier sagt. Ja, wir verstehen, dass das, was die Propheten erlebt haben, das, was Hiob erlebt hat, für sie doch schlussendlich eine Prüfung war. Das ist der Hinweis. In euren Übersetzungen ist das nicht so. Ich habe aus der Neuen Genfer Übersetzung zitiert. Und hier wird uns schon eigentlich das, was im Griechischen steht, interpretiert. Ihr Lieben, schaut einmal, die Propheten des Alten Testaments und auch Hiob, ja, die haben es nicht einfach gehabt, oder? Die haben es schwer gehabt. Sehr, sehr schwer. Aber diese schweren Dinge, die sie erleiden mussten, entweder in der Verfolgung oder in diesem persönlichen Leib des Hiob, war doch etwas, was Gott in seiner Allmacht zugelassen hat, oder nicht? Wenn Gott allmächtig ist, dann müssen wir ja sagen, ja, der hat es zugelassen. Warum hat er es zugelassen? Es war eine Prüfung. Es war eine Prüfung. Und hier ist das Verständnis, das wir haben müssen als Kinder Gottes lebend in dieser Welt. Das ist die Realität, in der wir leben. Und das hilft uns sehr in diesem Verständnis tatsächlich, alles, was in unserem Leben passiert, ja, das richtig einzuordnen. Auch unser Leben von Anfang an, seit der Geburt, all das Erleben, was wir auch während des Lebens dann haben, die Schwierigkeiten, die wir haben, in der Familie, in Freundschaften, gesundheitlichen Schwächen. Das alles hat Gott doch zugelassen, oder nicht? Wenn Gott souverän ist, dann müssen wir, wenn wir glauben, dass Gott souverän ist, dann sagen wir ja, das hat er zugelassen. So, und das bedeutet schlussendlich, dass diese Dinge, die wir erlebt haben und vielleicht immer noch erleben, für uns Prüfungen sind. Prüfungen. Sich zu beschweren oder zu jammern, anstatt Geduld zu haben, gerade in diesen Situationen unseres Lebens, ganz gleich wie schwer sie sind, ist ein Beweis eigentlich dafür, dass unser Herz nicht fest ist. Und dass wir noch wachsen müssen, dass wir noch reifen müssen. So mit dem Beschweren, mit dem Ungeduldigsein beweisen wir eigentlich, dass wir vielleicht doch nicht so glauben, dass Gott wirklich in allem souverän ist. Und dann, und das ist die Schlussfolgerung all dessen, was Jakobus ab Vers 7 aufgeschrieben hat oder gesagt hat. Es wird gesagt, ihr habt von der Standhaftigkeit, Geduld Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Und wir sagen, ja, das stimmt. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und hat Gefühl oder voll Mitgefühl. Und mit uns wird es genau dasselbe sein, ihr Lieben. Gott, unser Vater, ist zutiefst barmherzig und voller Mitleid. Und er wird dafür sorgen, dass das Leben seiner Menschen schlussendlich ein gutes Ende findet. Und was das schlussendlich gute Ende ist, das wissen wir doch. Das ist die Wiederkunft des Herrn Jesus. Das ist die Ewigkeit, die wir da mit Gott, unserem Vater, mit unserem Heiland Jesus Christus verbringen. Aber, und das ist ein Bonus, den wir hier erkennen, gerade auch in dem Vergleich mit dem Hiob oder mit dem Beispiel des Hiob, es wird gesagt, dass das Leben des Hiob wiederhergestellt worden ist. Noch während seiner Lebzeit. Und auch das können wir nicht ausschließen in unserem Leben. Unser Leben liegt komplett, vollständig in der Hand des allmächtigen Gottes, der unser uns liebender himmlischer Vater geworden ist in Jesus Christus. Aber das ist die Voraussetzung. Haben wir unser Leben Jesus Christus anvertraut? Leben wir in dieser Gemeinschaft mit Jesus? Wenn wir außerhalb dieser Gemeinschaft stehen, dann ist dieser Segen gar nicht für uns. Dann leben wir außerhalb dieses Segens Gottes. Dann leben wir eigentlich, wenn wir die Schrift ernst nehmen, unter dem Zorn Gottes. Naja, wir schauen uns die Welt an und sagen, na, wie leben die dann unter dem Zorn Gottes? Ja, wartet mal. Was mit diesen Menschen passiert, die sich alles leisten können, die Geld nach links und rechts werfen, die alles Mögliche in ihrem Leben erleben und dann doch schlussendlich wo landen? Drogenabhängigkeit. Aber das ist eben die Voraussetzung. Wenn wir diesen Segen, von dem die Heilige Schrift spricht, wenn wir unter diesem Segen Gottes leben wollen, als Kinder Gottes, die Voraussetzung ist, dass wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen. So, unser Leben liegt komplett, vollständig in der Hand des allmächtigen Gottes. Und wir wissen, dass der Anfang unseres Lebens, unsere Geburt, das war nicht Zufall, Gott hat es geplant. Wir wissen, dass das Ende unseres Lebens genauso und der Lebens von Gott geplant ist und was dazwischen liegt, auch. Das gehört Gott. Gott lenkt, Gott leitet, Gott erhält, Gott gibt Gnade. Und er bringt uns auch in die Situationen, von denen wir annehmen können, dass es Prüfungen für uns sind. Oscar Wilde. Er war ein britischer Poet, Schriftsteller, eigentlich ein sehr weltlicher Mensch. Ich sollte ihn vielleicht nicht zitieren, aber er hat etwas sehr Gutes gesagt, was nur auf Christen zutrifft. Und das möchte ich lesen, weil das komplett in unser Leben doch passt. Er sagte, am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das passt auf uns, 100%. Am Ende wird alles gut, ja. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Wollen wir als Menschen Gottes lebend in dem Heute genauso leben, wie das Wort Gottes es von uns erwartet? In der Geduld, wissend, dass der Herr Jesus Christus vor der Tür steht. Amen.